der Movie Break Trashcast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und wie immer mit dabei der gute Jacko. Hi Jacko.
Hallo zusammen.
Und der gute Carlo. Hi.
Hallo.
Wir sprechen heute über einen Regisseur, der von manchen geliebt wird oder mal geliebt wurde, mittlerweile von vielen verachtet wird. Wir reden heute über zwei Filme aus dem Oeuvre von Roland Emmerich. Bevor wir in die Filme reingehen, Jacko, wie stehst du zu Roland Emmerich an sich?
Sagen wir mal so, ich kenne ihn nicht persönlich, ist bestimmt ein netter Kerl. Und das ist mit das Beste, was ich über ihn sagen könnte, weil ich kann mit seinen Filmen leider relativ wenig anfangen, muss ich sagen. Gewisse Ausnahmen, Universal Soldier mag ich nach wie vor. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ansonsten wird es relativ dünn. Und je aktueller die Filme werden, umso schwieriger wird es tatsächlich. So, das ist so eine Kurzfassung dazu. Also ich komme mit seinem Stil nicht ganz so klar. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Katastrophenfilmen, von denen er wahnsinnig viele gemacht hat. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem extremen Popcorn-Patriotismus, den er ja teilweise zelebriert. Schlimmer als jeder Amerikaner selber. Es ist teilweise echt schwer zu ertragen.
Okay, Jacko. Und wie ist es bei dir, Carlo?
Roland Emmerich mag ich eigentlich bis 2004. Bis Day After Tomorrow. Damit finde ich, hat er zu seinen letzten wirklich guten gemacht. Und ab dann, was danach alles kam, habe ich also meine Schwierigkeiten. Aber ich sag mal so, alles, was er in den 90ern so weitestgehend rausgehauen hat, bis auf einen der Filme, den wir heute besprechen, finde ich es eigentlich tolles Popcorn-Kino von ihm.
Mir fällt gerade noch einer ein, der war gar nicht so schlecht von seinen nicht ganz so alten. Das war White House Down. Der war zwar auch dumm wie, weiß ich, 3 Meter Feldweg, aber der hat mich unterhalten.
Ja, den fand ich zum Beispiel ziemlich scheiße.
Ja, kann ich aber auch verstehen. Aber
der, also ich war immer guckbar. Team Olympus Has Fallen anstatt White House Down.
Da lieber White House Down.
Nee, du hast keine Ahnung.
Ja, das mag sein, aber die tue ich hier kund. Deswegen bin ich auch im Trashcast und nicht bei den seriösen Projekten hier auf Movie Break, wenn es die geben sollte. Zu denen werde ich ja nicht eingeladen.
Ich muss ja zugeben, ich habe als Kind oder als Jugendlicher hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass Roland Emmerich mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Bei dem, was er da uns wirklich da alles gegeben hat. Also gut, über Independence Day 1 muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ist doch in die Jahre gekommen, wie ich finde.
Kann man schon, werde ich auch nachher, aber okay, ja.
Aber damals, 96 im Kino, ich weiß noch, wie ich da mit großen Augen saß, mir das angeguckt und dachte, wow. Und eben auch ein Film, den wir heute besprechen, 1998, ich saß da auch mit großen Augen. Day After Tomorrow habe ich immer noch sehr gerne. Und im Kino damals fand ich auch 2012 gar nicht so uninteressant. Gut, die heute noch wirklich gut funktionieren, so ein Universal Soldier, Stargate auch nur bedingt. Aber als Kind hätte ich gesagt, boah, das ist der Regisseur, das ist der, der endlich mal die Welt kaputt macht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren auch bei diversen Neusichtungen der Filme, die er da gemacht hat, es nutzt sich ab und ist auch gar nicht mehr ganz so gut, wie ich es in Erinnerung hatte.
Ja, aber weißt du, woran das liegt? Ich glaube, als Kind bist du genau seine Zielgruppe. Das ist genau das Publikum, was das richtig geil findet. Und ich glaube, dafür funktioniert das wahrscheinlich immer noch heute. So Jungs im Alter von, ich sag mal, 8 bis 12, 13. Für die ist es vielleicht wirklich der beste Regisseur der Welt. Also die damaligen Filme natürlich, wenn die heute auch noch ein bisschen besser aussehen würden. So, also die anderen Werke jetzt von heute wahrscheinlich auch nicht mehr. So mutvoll holst du, glaube ich, auch keinen 8-jährigen Jungen mehr von heute ab.
Boah, der war auch so absurd scheiße.
Obwohl, der war wieder so bescheuert von seiner Idee, dass ich kurzzeitig dachte, boah, das könnte mir gefallen. Aber hat's dann auch nicht. Aber der war so absurd, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der mit so einem Kniff jetzt um die Ecke kommt, aber es war trotzdem nicht unterhaltsam.
Ja, nicht zu verachten, finde ich, aber auch sind seine ganz früheren Werke noch aus die 80er, also dieser Joey, den finde ich ja auch ganz, ganz sehenswert.
Den habe ich nie gesehen.
Der steht aber schon lange bei mir auf der Liste.
Ja, der so auf der IT-Welle mitschwimmt, aber eigentlich mehr so ein Gruselfilm ist. Den fand ich nie verkehrt und den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja. Ansonsten jetzt in den 90ern, ja klar, Universal Soldier finde ich immer noch spitze, mag ich. Ich mag Stargate, ich mag Independence Day total. Mir gefällt auch total der Patriot, muss ich gestehen.
Oh, der war auch furchtbar.
Ja, aber den finde ich auch gut.
Er ist Mel Gibson, ich weiß, da bist du ja gleich
dabei. Mel Gibson, genau. Aber nicht nur deswegen.
Ja, okay. Also ich muss ja immer noch sagen, mir gefällt immer noch sehr, sehr gut Day After Tomorrow. Ich weiß, man kann viel daran kritisieren, aber auch da war es wieder dieses Ding, du sitzt da im Kino und das war wirklich so dieses Weltuntergangsszenario, was ich mir damals gewünscht habe und endlich dann auch zu sehen bekommen habe. Und für den habe ich immer noch so einen Softspot, auch wenn ich weiß, dass da auch viele Scheiße drin ist, aber...
In Zeiten von Klimawandel sagt der König hier im Podcast, das ist so ein Szenario, was ich mir immer gewünscht habe.
Super. Okay, ich sehe, da gibt's Probleme mit der Aussage. Das könnte. Grüße gehen da übrigens raus an meinen Vater, der tatsächlich Minimum einmal im Jahr Day After Tomorrow laufen lässt, weil das für ihn so eine Art, ich weiß nicht, was ich gucken soll, ach, dann gucke ich den Film ist.
Ja, ist doch gut, dann erfüllt er auch seinen Zweck, ist doch wunderbar.
Aber wir haben uns ja heute zwei Dinge ausgesucht, die. Ich glaube, seine Werke aus den 90ern oder die frühen Werke aus den 90ern, da ist wenig streitbar. So Universal Soldier, Stargate, Independence Day, die waren damals ziemlich geil, als sie rauskamen, gemessen eben an dem, was vorher im Kino war, jetzt mittlerweile immer noch guckbar. Aber wir haben uns ja für heute ein Ding rausgeholt, was insbesondere ein Land sehr, sehr arg verärgert hat. Und das ist zum einen Godzilla von 1998, der bis heute ja immer noch so seine Problemchen hat. Und der zweite Film, den wir heute nochmal besonders besprechen wollen, ist die Fortsetzung von seinem Independence Day, nämlich Independence Day 2 Wiederkehr von 2016. Und da freue ich mich nicht drauf, kann ich jetzt schon
sagen. Ja, der hat, glaube ich, gleich mehrere Länder verärgert, um nicht zu sagen, die ganze Welt.
Der hat, glaube ich, alle Menschen verärgert, die den gesehen haben.
Plus die Aliens, die sich verunglimpft gefühlt haben. Wahrscheinlich auch noch.
Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Aliens deswegen unsere Erde zerstören wollen, weil es diesen Film gibt.
Zu Recht. Nein,
um Gottes Willen. Das würde mich nicht wundern. Aber lasst uns mit Godzilla beginnen. Jacko, lest uns doch mal bitte die Inhaltsangabe vor, dass die wenigen Zuhörer, die Godzilla nicht kennen, doch noch einmal auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Ja, selbstverständlich. Also, ein lautes Brüllen, schwere Schritte, die die Erde erschüttern lassen. Godzilla, eine nach französischen Atomversuchen zum Monster mutierte Echse, hält Einzug in New York und hinterlässt eine Spur unvorstellbarer Verwüstung. Das Militär ist machtlos gegen die Urgewalt des übermächtigen Gegners. Selbst Raketen perlen an Godzilla ab wie Wassertropfen. Während die unverzagte Schlacht gegen die todbringende Kreatur immer wütender entbrennt, macht der Biologe Nick und der französische Geheimagent Roach die furchterregende Entdeckung, dass Godzilla Manhattan nicht zufällig angesteuert hat. Hinter seiner Wut lauert eine viel größere Gefahr. Eine Gefahr, die das Ende der Welt bedeutet, wenn nicht sofort gehandelt wird.
Ja. Erstmal nackte Zahlen. Budget 130 Millionen. Box Office 379 Millionen. Weltweit eingespielt. Also durchaus respektabler Erfolg. Und wie war es denn bei euch beiden? Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Wir fangen mal mit Carlo an.
Also ich habe ihn tatsächlich zweimal im Kino gesehen, 98. Man muss dazu sagen, die Werbetrommel wurde da schon ein Jahr zuvor gerührt. Also es gab 97 einen Teaser-Trailer, der ziemlich neugierig gemacht hat.
Das war der mit dem Steg, richtig?
Nein, es war der, wo eine Schulklasse in dem Naturkundemuseum in New York gerade eine Führung macht. Und dann stampft's. Und das Stampfen wird immer stärker. Bis dann auf einmal der Fuß von Godzilla oben durchs Dach auf das Dinosaurier-Skelett im Naturkundemuseum schlägt.
Stimmt.
Und dann kam halt der Schriftzug Godzilla Sommer 1998 im Kino. Und es war im Sommer 97, wo dieser Teaser-Trailer lief. Also ich kann mich erinnern, der war auf jeden Fall im ersten Man in Black auch zu sehen. Und ich kann mich dunkel erinnern, ich glaube Lost World, vorher lief der auch. Also auf jeden Fall haben sie den Kinosommer 97 schon zu Werbezwecke hergenommen, dass 98 Godzilla ins Kino kommt. Da warst du natürlich extrem angefixt. Ne? War spannend, war eine gute Werbestrategie damals. Und ja, und der lief ja dann damals im September 98 in den deutschen Kinos an und wurde auch ziemlich beworben und man war schon richtig heiß auf diesen Film. Ich muss dann aber gestehen, ich habe ihn zwar zweimal im Kino gesehen, aber ich war nach dem ersten Kinobesuch von Godzilla ziemlich enttäuscht, weil erstens ich damals immer die These vertreten habe, da wurde ziemlich viel von Jurassic Park abgekupfert.
Minimal.
Ja, was vor allem die kleinen, wir dürfen jetzt hier spoilern, was vor allem die Godzilla-Babys betrifft, die dann wie Raptoren durch den Untergrund von New York rennen, also auch von den Bewegungsabläufen her. Godzilla war irgendwie nicht so wirklich Godzilla vom Design her für mich, was mich ziemlich enttäuscht hat damals. Und ich habe mir mit der Besetzung, also der ganze Cast, der für Godzilla da auf die Leinwand transportiert wurde, damals schon irgendwie schwer getan, weil der irgendwie für mich nicht in diesen Film gepasst hat. Und das also ich war ziemlich enttäuscht. Und auch interessant, ich habe damals die Spezialeffekte schon als sehr dürftig empfunden und habe auch immer die These vertreten, warum regnet es in diesem Film die ganze Zeit? Naja, weil sie vertuschen wollen, dass ihnen offensichtlich das Geld für die Spezialeffekte gefehlt hat. Und das zweite Mal im Kino habe ich dann gesehen, nur weil ich mit jemandem nochmal mit bin, der den Film sehen wollte, und habe mir dann nochmal angeguckt. Aber da hat sich meine Meinung dann zum ersten Mal auch nicht verändert. Also
dann will ich da gerne mal reingrätschen, bevor Jacko gleich erzählen darf, weil ich bin eigentlich fast die ganze Zeit bei dir. Das Marketing fand ich mega geil, zumal weil es ja auch damals nur diesen Trailer gab, wie der Angler von dem Steg wegrennt. Und das hat mich so neugierig gemacht. Also ich muss zugeben, marketingtechnisch ist oder war Roland Emmerich wirklich ein Garant. Bis dann eben die Studios gesagt haben, mach einen Langtrailer und zeig deinen ganzen Film da drin. Also es gab auch einen Teaser-Trailer damals zu 2012, wo ich sagte, okay, wenn du mir nur diese Szene gezeigt hättest, ich wäre sofort in den Film reingerannt. Und dann kam der ganze andere große Trailer und dann war es irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich war richtig angefixt auf den Film. Und jetzt muss man vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Godzilla von 98 war mein erster wirklicher Berührungspunkt mit Godzilla an sich. Ich habe zwar damals im Fernsehen immer mal so diese Filme da gesehen, Godzilla gegen was weiß ich nicht, aber nie ganz. Und ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und bis heute kenne ich auch, und jetzt darf mich jeder schlagen, auch nur die Godzilla-Filme, die alle nach 98 kamen und die alten nicht. Deswegen hatte ich das gar nicht, dieses Gefühl, ja, das ist nicht mein Godzilla. Und ich habe eben mit 12 Jahren in dem Film drin gesessen und habe wirklich gesagt, wow, geil. Ich habe weder auf die Effekte, oder es ist mir nicht aufgefallen, dass die Effekte eher dürftig sind. Ich fand es irgendwie super, dass sie Jurassic Park kopiert haben, aber ich war eben auch erst 12. Und ich kann nur sagen, damals im Kino, ich war absolut begeistert. Wie war es bei dir, Jacko?
Ich habe den tatsächlich auch im Kino gesehen. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, Carlo, das, was du gerade gesagt hast, im Prinzip hätten wir da schon den Film abhaken können, weil du hast alles perfekt auf den Punkt gebracht. Du hast gerade in deiner kurzen Beschreibung alles auf den Tisch gebracht, was an diesem Godzilla nicht stimmt. Aber das können wir gleich nochmal komplett durchwühlen. Ich habe den 98 Kino gesehen. Ich hatte auch Bock auf den Film, wo ich mit Roland Emmerich nicht so viel anfangen konnte eigentlich, immer schon. Also der Universal Soldier, ja, den mochte ich. Independence Day mochte ich nämlich auch nicht, tatsächlich. Ich habe mir den im Zuge jetzt des Podcasts, also den ersten Independence Day, nochmal angeguckt, einfach weil wir Teil 2 dann auch noch machen. Und da hat er sich ein Stück weit rehabilitiert für mich. Also in gewissen Punkten. Ich fand den früher ganz, ganz furchtbar. Inzwischen finde ich ihn nicht mehr furchtbar. Also ja, trotzdem hatte ich Bock auf Godzilla, einfach weil ich kann mich zwar jetzt nicht an irgendwelche Trailer erinnern, aber der wird irgendwas gemacht haben, dass ich sage, ja, den will ich mir im Kino angucken. Spricht dann wahrscheinlich auch fürs Marketing. Und es ging mir da so ähnlich wie dir, Kühne. Ich kannte den Original-Godzilla zumindest nicht, also den von 1954. Damals halt noch nicht. Inzwischen kenne ich den. Ich finde den großartig inzwischen. Ich kannte auch nur durch gelegentliche Fernsehsichtungen, was dann eben mal so, was ich damals auf ZDF oder Sat.1 lief, was ich, Godzilla gegen Schlag mich tot, ne? Irgend so Gummimonster-Geklopper aus den 70ern oder so ein Scheiß, ne? Und im Kino war ich auch ein bisschen enttäuscht, aber es war jetzt nicht katastrophal. Ich kann mich erinnern, dass der damals kein so gutes Feedback gekriegt hat, teilweise. Und ich dachte mir, ja, war jetzt nicht super, aber ich meine, wie alt war ich da? September 98, war ich 16. Da fand ich den okay. Und ich habe ihn danach, glaube ich, nur noch mal geguckt auf VHS. Vielleicht 2 Jahre später oder so. Und wirklich jetzt bis zur Sichtung vor ein paar Tagen nicht wieder. Und das war für mich dann auch so ein großes Wiedersehen. Wie finde ich den denn heute? Und da hat sich doch ein bisschen was getan. So, den fand ich im Kino eigentlich ganz okay.
Ja, es wobei ist ja
ich,
so.
Ich muss auch sagen, was ich auch sagen muss, ich konnte mich witzigerweise an die erste halbe, dreiviertel Stunde sehr gut erinnern, komplett. Und alles, was danach passiert ist, lag im Dunkeln. Da habe ich euch gedacht, ach, das ist da passiert, das weiß ich gar nicht mehr. Ganz witzig, wie ausgerechnet die erste Hälfte so hängen geblieben ist und danach, wo es dann eigentlich wirklich die ganze große Action gibt, eigentlich gar nichts mehr.
Ja, ich meine, ich hätte ja gesagt, dass wir, also Godzilla hat ein Land verärgert. Und zwar Japan. Godzilla hat ja den Ursprung in Japan und die nennen den Film ja Ginyo oder das Monster Ginyo. Godzilla in Name Only, weil sie überhaupt nicht damit einverstanden sind, wie das Viech aussieht, haben den Film wirklich ja abgestraft bis heute. Und ich glaube, Japaner kriegen einfach nicht dazu, dass die diesen Film gut finden. Es gab ja auch noch später den Godzilla Final Wars, wo Godzilla gegen alle möglichen Monster kämpft und eben auch gegen das Viech aus dem Roland Emmerich Godzilla. Und Final Wars habe ich damals gesehen und ich hatte mich gewundert, wie schnell er dieses Monster dann auch zerstört und einfach dann das aus dem Film genommen wird, weil es eigentlich niemand sehen will.
Wiedergutmachung, also, ja. Aber ich kann das tatsächlich auch verstehen, gerade mit dem Hintergrund, was Godzilla eigentlich bedeutet. Also gerade wenn man das Original kennt. Das war ja viel Traumabewältigung damals für Japan, die erst ein paar Jahre zuvor durch die Atombomben ja quasi dem Erdboden gleich gemacht wurden. Also zumindest die beiden großen Städte damals. Und der hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und wenn man das dann sieht, ich meine gut, die späteren Godzilla-Filme, die sehr albern waren, die haben das natürlich auch nicht mehr so verkauft. Aber dann diesen Film zu sehen und ja, ich kann das schon nachvollziehen. So ein bisschen. Ja,
ich muss sagen, für mich ist es einfach die Amerikanisierung von Godzilla. So, ja, genauso, genau. Also genau so stelle ich mir einen Godzilla-Film vor, der aus Amerika kommt.
Ja. Aber da gehen wir auch gleich schon mal tiefer rein, was mir bei dem Godzilla jetzt bei der Sichtung ganz deutlich aufgefallen ist, dass der ja gar keine ernsthaften Aspekte hat. Also so gar nicht. Ich meine, Godzilla geht es ja schließlich darum, dass eine riesige Echse eine ganze Stadt zerstört und was ich viele Menschen tötet. Und dieser Film hat so null ernsthafte Aspekte. Es wirkt die ganze Zeit wie so ein Happening und so ein wie so ganz, ganz entspanntes Popcorn-Kino. Guck dir mal den Godzilla Minus One an. Das ist ein richtiger Godzilla, ja, der jetzt letztes Jahr erschienen ist. Da kann ich echt verstehen, wenn man so als Godzilla Hardcore-Fanatiker und Purist das da komplett scheiße findet.
Ja, der Roland Emmerich Godzilla, der ist natürlich voll Amerika. Aber ist natürlich auch wieder so, ein Baby seiner Zeit. Man merkt, also ich habe das jetzt bei dieser Sichtung für den Podcast auch jetzt nochmal richtig wahrgenommen. Der ist halt einfach pures Popcorn-Kino, wie es in den 90ern gemacht wurde, wie es natürlich auch von Roland Emmerich gemacht wurde, was man ja vorher dann mit Independence Day und Stargate schon präsentiert bekommen hat. Und was du jetzt ja gerade angesprochen hast, Giacomo, mit diesem Humor, der geht auch in seiner Laufzeit wirklich sehr, sehr viel auf so richtige humoristische Szenen ein. Also die interagieren da ja alle mit einem fast schon Überdurchschnitt an Humor. Also
ja.
Dieses Popcorn-Kino aus den 90er war ja immer auch cool, weil es ja immer auch gute Gags und One-Liner und alles gab. Aber ich finde, in dem Godzilla, den kannst du ab einem gewissen Punkt dann schon gar nicht mehr ernst nehmen, weil die hauen sich ja nur irgendwelche Sprüche, die lustig sein sollen, um die Ohren. Und das wirkt dann eher alles wegen so wie so ein kleines Gag-Feuerwerk und zwischendrin tobt die Echse
ja, durch New York. Es ist dem Thema überhaupt nicht angemessen. Wenn du überlegst, da kommt ein Riesenvieh und matscht New York platt und es scheint keinen so richtig zu verschrecken oder zu verängstigen. Das wird alles so ein bisschen, ach na ja, und relativ entspannt, sage ich mal, hingenommen. Das ist wie so ein Ärgernis, als wenn du dir deinen Vorgarten kaputt macht. Aber irgendwie, da kommt nie dieses Feeling auf, dass das da eine Katastrophe gerade passiert oder irgendwas. Ich erwarte da jetzt keinen bierernsten Film, Himmels Willen. Aber das ist so völlig deplatziert, meiner Meinung nach, in dieser Lässigkeit, wie das die ganze Zeit präsentiert wird. Komplett durchgehend den Film. Ja, sehr komischer Tonfall.
Ja, aber der Film, der macht ja auch so viele Nebenplots auf, wo ich mir denke, das ist überhaupt gar nicht notwendig. So, du hast eine riesige Echse, die durch New York geht und eigentlich alles kaputt macht. Die Figuren selber sind eigentlich alle Comic Relief, wenn man ehrlich ist.
Mhm.
Und eben dieser ganze Nebenschauplatz, auch hier mit dem Nick und seiner Audrey da, was ja so ein stummer Subplot ist, wo ich mir, also ich habe mir nur gedacht, was für eine, entschuldigt das Wort, was eine Schlampe diese Frau ist. Die treffen sich in dem Film auch, glaube ich, ganze 5 Minuten und von du hast mir gerade alles genommen, bis hin zu ach, ich liebe dich immer noch unendlich. Das ist ja ein Katzensprung. Und ich verstehe schon, was Carlo meint. Das ist tatsächlich so ein bisschen dieses ach, weißt du was, scheiß doch einfach drauf. Wir machen jetzt hier einen Blockbuster oder Popcorn-Kino wirklich nach Reißbrett-Prinzip. Und da muss das eben drin sein. So, dann musst du eben noch die Freundin haben und das Love Interest. Und dann musst du eben noch haben, dass er hintergangen wird und dann selbstständig das alles macht und am Ende doch der Held ist und so. Das sind alles so Tropen, die in dem Popcorn-Kino der 90er Jahre so gut wie immer vertreten waren. Es ist mir damals witzigerweise nicht aufgefallen und bei der jetzigen Sichtung habe ich wirklich gedacht, ey, das kann doch alles nicht euer Ernst sein, was ihr da macht.
Mhm.
Und Jacko, was du sagtest mit dem, das hat scheinbar gar keine Wirkung. Ich weiß nicht, ob es Filmfehler sind, aber ständig, dir wird am Anfang einmal gesagt, wir evokieren in die Stadt. So. Und ständig hast du im Hintergrund aber Leute rumlaufen, die einfach noch in New York wohnen. Also selbst den Leuten, die da wohnen.
Genau.
Es ist offenkundig vollkommen egal, dass Godzilla da ist, der gerade eben alle platt macht. Und es ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich, dass du stirbst, wenn er in deiner Nähe ist, weil er versehentlicherweise ein Hochhaus kaputt macht oder so. Und da ist irgendwie, also wenn man den irgendwie gucken möchte oder auch später bewerten möchte, kannst du es wirklich nur aus Sicht 90er Jahre Popcorn-Kino machen, weil bei allem anderen loost der komplett ab, finde ich.
Das ist so. Also das, was du sagst, stimmt auch komplett. Aber was mir auch extrem aufgefallen ist, was Carlo ja auch erwähnt hat, ist diese ganz seltsame Besetzung. Ja. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so geplant war. Also den Einzigen, den ich da ein bisschen rausnehmen will, ist Jean Reno. Der da
Jean
einfach
Reno das immer gut ist.
Nee. Jean Reno war eine ganze Zeit lang sehr gut. Guck dir mal die Jean Reno in den letzten 10 Jahren. Und das ist auch sehr gruselig. Aber ich glaube, der ist einfach auch alt und kann nicht mehr richtig laufen. Und tut mir leid für ihn. Aber dann muss er auch vielleicht auch mal in Rente gehen. Damals war Jean Reno klasse. Und der darf dieses mit diesem Augenzwinkern auch gerne spielen. Das passt, finde ich, auch in seine Rolle. Aber erstmal, diese werte Dame, ich muss gleich mal gucken, wie sie heißt. Ich habe es
Maria
vergessen.
Maria Pitillo.
Ja, die nach Godzilla auch fast nichts mehr gemacht hat. Und ich weiß auch, warum. Eine absurd schlechte darstellerische Leistung ist. Ich meine, die Rolle ist schon scheiße, hast du ja gesagt. Aber diese Frau ist so furchtbar in diesem Film. Wie kann man die denn casten? Das ist mir unbegreiflich. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht verstehe, warum Matthew Broderick diese Rolle spielt. Und ich habe es nicht recherchiert, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nicht die erste Wahl war, weil er überhaupt nicht auf diese Rolle passt. Es wird ja auch die ganze Zeit so verkauft, als wäre Matthew Broderick oder dieser Nick, den er da spielt, der attraktivste Mensch der Welt. Und wir wissen ja, wie in amerikanischen Filmen attraktive Männer und Helden dargestellt werden. Die sehen nicht aus wie Matthew Broderick. Und hier ist aber so, alle Frauen sehen ihn, also natürlich seine Ex-Flamme, und da ist auch diese andere Tante da, die in diesem Regierungsstab mit drin ist, die auch denkt, oh, wer ist denn dieser Typ? Also die tun jetzt so, als würde da jetzt gerade Ryan Gosling lang laufen oder so, oder Michael Fassbender mit nacktem Oberkörper, und es ist fucking Matthew Broderick. Also jetzt mal ehrlich, das ist doch eine Notbesetzung gewesen, oder? Und dann haben sie das Drehbuch nicht mehr umgeschrieben. Also nichts gegen ihn, aber das kann doch nicht euer Ernst sein.
Naja, also mein Problem ist ja schon das, er ist Wurmforscher. Warum er auch dann später der Berater ist und so alle, also er ist der Einzige, der mal sagt, ey, wir untersuchen das Blut. Und er ist der Einzige, der begreift, nee, das Viech hat nur Hunger, weil er Wurmforscher ist. Ich glaube, die Diskrepanz daran ist, dass die Rolle an sich, also dieser Wurmforscher per se, gar nicht da reinpasst. Weil tatsächlich so einen, der dann diese Arbeit tätigt, den kann ich mir so vorstellen. Da passt Matthew Broderick wirklich ganz gut drauf. Aber diese Rolle hat nichts in dem Film zu suchen.
Aber doch nicht, wie er wahrgenommen wird. Die tun ja so, als wäre das der geilste Stecher von sonst wo. Und alle Frauen liegen denen zu Füßen und alle Männer haben Respekt für. Warum? Also gerade wenn man so das amerikanische Bild kennt, wer sonst in so eine Rolle halt spielen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass Matthew Broderick der war, den sie da irgendwie beim Drehbuchschreiben vor Augen hätten. Der oder keiner. Um Himmels Willen, nein. Kann nicht sein. Ne? Und ich finde aber auch seine Rolle, der Typ ist ja so tief und entspannt. Ich sage ja, alle gehen damit relativ entspannt um mit der Situation. Aber der hat ja die ganze, bis vielleicht im Showdown, hat er ja, glaube ich, einen Ruhepuls von, weiß ich nicht, 40. Der ist ja immer so, ach ja. Und dann, also, man hat dem gar nicht das Gefühl, dass der jemals irgendwie in Lebensgefahr ist oder die Situation irgendwie als bedrohlich wahrnimmt. Ist ganz gut, weil das der Einzige, dem auch mal was einfällt. Aber das ist auch so, das passt auch überhaupt nicht zu diesem Film.
Ja, also vielleicht, also der ist ja eher so ein Darsteller, der dann wirklich mehr so lustige Rollen performt. Dahingehend, ja, okay, zünden da bei ihm, glaube ich, in Godzilla auch mehr die lustigen Sequenzen. Aber wie du schon sagst, also ich habe es damals wie heute, er passt nicht in diesen Film, wie so viele andere, bis auf Jean Reno, der halt einen guten Job macht. Ja, also, und der hat, Jean Reno hat auch, finde ich, die besten Gags auf seiner Seite.
Fairerweise, es sind auch nicht so viele Gags.
Ja, die sind übersichtlich. Also das mit dem französischen Kaffee, wenn er da ständig...
Das war lustig.
Das ist lustig, ja. Halt dieses typisch französisch trifft auf amerikanisch. Das war lustig, das hat Spaß gemacht. Und aber der Rest, ganz schwierige Besetzung.
Ja. Generell, ich finde, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich konnte mich eigentlich nur noch an die erste Hälfte grob erinnern aus meiner Sichtung damals. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass der Film am Anfang, finde ich, auch noch gar nicht so viel falsch macht. So in seiner Einleitung ist das gar nicht so schlecht. Und es macht eigentlich, es weckt das Interesse darauf, wann geht es denn hier los? Also wenn Matthew Broderick dann auch dazugeholt wird und es heißt, ja, wo ist denn dieser Hinweis, weswegen bin ich denn hier? Sie stehen drin. Der steht dann in diesem riesigen Fußabdruck und hat das gar nicht gemerkt.
Das war eine gute Szene.
Ja, genau. Die erste halbe Stunde ist wirklich nicht schlecht. Das macht Bock auf den Film. Und es wird wirklich erst kritisch, sobald Godzilla in New York aufschlägt. Ab da wird der Film leider immer schwächer. Und ich finde, der Mittelteil hängt der irre durch teilweise.
Ja, aber das ist ja eben dieser viel zu viel Leerlauf, viel zu viele Nebenschauplätze. Mhm. Das will ich ja nicht sehen. Also gut, ich habe einen kleinen Softspot für den, aber der Godzilla, der 2016 kam er, glaube ich, raus, ne? Von
14.
Hm. 14.
Ja.
Ich mag den ja, aber der hat ja genau das gleiche Problem. So, der macht ja auch viel zu viel Fokus auf die Menschen. Und ja, das will ja keiner sehen. So, du guckst den Godzilla-Film an, weil du sagst, ja, ich möchte jetzt Godzilla sehen.
Ja, wobei.
Oder aber du hast eine sehr gute Story oder ein gutes Story-Konstrukt drumherum und sagst, ja, okay, ich bin bereit, mir lieber das Schicksal der Menschen anzugucken. Aber das funktioniert ja hier nicht, weil dir die Menschen ja vollkommen egal sind. Das sind ja alles Nullfiguren, die da sind.
Ja, das stimmt. Wobei, mit dem Godzilla von 2016 will ich dahingehend in Schutz nehmen. Ich weiß, was du meinst, und mir hat ja auch nicht so ganz vom Pacing gefallen. Ich fand es da aber gut, dass der Godzilla so lange hinauszögert, weil das nochmal die Spannung, finde ich, erhöht und das Interesse noch mehr kitzelt, wann kommt denn Godzilla? Und den siehst du teilweise nur sehr schemenhaft und so. Du. Und der hat insgesamt besser funktioniert, weil der so als Katastrophen-Monsterfilm einfach viel besser ist.
Du, ich hab die komplette Monsterverse-Reihe nochmal geguckt für New Empire. Und erstaunlicherweise hat mir der Godzilla von 2014 da jetzt am besten gefallen. Ich fand den wirklich stark.
Ja, der ist auch gut. Ne? Der braucht wirklich ein bisschen, bis er an den Start kommt. Aber ja. Hier ist ja das Problem, sobald Godzilla da ist, ist der Film nicht gut. Und das ist wirklich tragisch.
Und ich weiß nicht, Kano, ging es dir da genauso? Ich habe mir jetzt die Action-Szenen angeguckt. Ja. Und wir lassen jetzt einfach mal das mit den Kindern von Godzilla außen vor. Mhm. Aber am Ende, ab dem Moment, wenn er dann in New York ist, läuft auch jede Szene gleich ab. Ja. Also er ist irgendwo, er macht was kaputt, es kommt ein Hubschrauber, der macht den Hubschrauber kaputt. Und mich hat's wirklich fast gelangweilt, als dann der dritte Mal die Kampfhubschrauber ihm hinterherjagen und so, wir haben ihn verloren, weiß jetzt auch nicht, wie das passiert ist.
Ja, also es ist ja, wie ich schon sagte, es regnet ja nonstop in diesem Film, als wenn sie was vertuschen wollten die ganze Zeit, dann regnet es ja auch, wenn die Szenen dunkel sind. Und was ganz auffällig ist, ist ja, dass du weitestgehend Godzilla immer nur oder ganz häufig in der Perspektive seiner Füße siehst, wenn er irgendwo durchstampft. Du siehst ihn eher selten im Ganzkörper-Einsatz, wenn er da durch die Häuserschluchten rennt und irgendwas umreißt. Also eher, wenn er in Bewegung ist, mehr von den Füßen ab. Und aber da fand ich auch schon, dass das so dermaßen, also mittlerweile, es hat aber damals auch schon so ausgeguckt, so schlecht computeranimiert aussieht, so richtig reinkopiert ins Bild, weil, das fällt nämlich aus dem Grund extrem auf, weil die handgemachten Effekte, wenn jetzt irgendwo Explosionen sind, mal ein Auto durch die Luft fliegt oder irgendwas, was damals ja noch wirklich von der Hand ging beim Filmemachen, das sieht ja eigentlich sehr gut aus und bringt die gewisse Action rein. Aber in dieser Kombination mit den Effekten, Computer und handgemacht, fällt halt einfach dieser Computereffekt so negativ auf. Diese Figur Godzilla, die da durchstampft.
Grüße gehen raus an meine Blu-ray. Ich hätte mir lieber die DVD angeguckt.
Ja, ich bin ja mal echt gespannt. Da kommt ja, glaube ich, demnächst die 4K raus von dem Godzilla. Wie der dann da remastered abschneidet bei den Bildtests. Aber das, ja. Und dann die Action. Der geht knapp 130 Minuten, dieser Film. Und die Action läuft immer wieder nach dem gleichen Schema ab. Also ja, auch genau. Hier, wenn du da Kürzungen vorgenommen hättest, der kürzer gegangen wäre und du die Action-Szenen etwas reduziert hättest, vor allem die, wo der große Godzilla durch die Stadt stampft, hättest den Film da in gewisser Weise noch irgendwo retten können. Also dieser Leerlauf-Aspekt wäre rausgenommen worden, glaube ich, mehr. Naja, also mir ist das wirklich so richtig extrem aufgefallen jetzt da bei dieser Sichtung.
Also ich möchte die Action insofern ein bisschen in Schutz nehmen. Das Finale, also diese finale Verfolgungsjagd, da hat der Film komischerweise Ideen, wo ich dachte, oh ja, das ist ganz nett, wenn sie in das Maul reinfahren oder er, wenn er eben brüllt, dass dann Autos wegfliegen, wobei ich mich auffrage, der brüllt häufig in dem Film, da passiert sowas nicht. aber ich fand im Finale die Ideen ganz gut. Ja, und mit diese Action-Szene mit den Kindern, also mit den jungen Echsenmonstern in dem Madison Square Garden, die zieht nicht mehr so wirklich irgendwie. Das ist so, ich hab's vorher schon gesehen, eben vergleichbar mit Jurassic Park. Im Nachhinein habe ich es gesehen und ich hab's in den meisten Fällen auch besser gesehen als da, weil so richtig, außer dass es viele sind, so richtig Action oder so coole Szenen kommen ja auch in dem Madison Square Garden irgendwie nicht so wirklich vor.
Nee, also es ist Es hat mich ja immer an die Raptoren-finale Sequenz im ersten Jurassic Park erinnert. Vor allem die Küchensequenz.
Ja, total. Absolut.
Wie die halt auch von den Bewegungsabläufen und wenn die sich in irgendwelchen Räumen da einschließen im Madison Square Garden oder Türen zuhalten oder was, das war so Jurassic Park. Und das war auch schon in den 90ern so kopiert, dass es schon überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, auch im Kino. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch 1:1. Ne? Und es ist. Das sind so diese Schwächen bei diesem Godzilla-Film.
Ja, eindeutig. Also, wenn ich jetzt auch mal was dazu sagen kann, gerade was die Optik angeht, fangen wir mal damit an, ne? Was du schon gesagt hast. Witzig finde ich ja, dass hier die Kombination aus echten Effekten, handgemachten Effekten und Computereffekten nicht gut funktioniert. Und wenn man aber 2 Jahre zurückdringt bei Independence Day, habe ich ja schon gesagt, den habe ich mir auch nochmal angeguckt. Ich finde, da funktioniert das hervorragend, dass der sowohl viele computeranimierte Sachen drin hat, logischerweise, aber trotzdem noch handgemachte Effekte und dass da die Kombo, dafür, dass der Film sehr alt ist inzwischen, sehr, sehr gut ist und das wesentlich besser ist als zum Beispiel bei Independence Day 2, wo alles vom Computer kommt. Ja. Der wirkt halt viel besser durch diese Kombo aus echten Aliens, echten Autos, die durch die Luft, also echten Aliens im Sinne von handgemachten Puppen, sage ich mal, und Masken und Autos, die durch die Luft fliegen und echten Explosionen plus die CGI-Effekte. Das haben die 2 Jahre vorher richtig gut hinbekommen. Und hier in dem Godzilla sieht das echt scheiße aus. Da frage ich mich, also es ist doch wahrscheinlich mehr oder weniger dieselbe Crew oder dasselbe Know-how dahinter. Warum geht das hier nicht?
Ihr werdet euch auch gleich wundern. Ich habe ein paar Zahlen auch zum ersten Independence Day beigetragen. Mhm. Im Vergleich nämlich zum zweiten.
Ja.
Das Budget vom ersten Independence Day ist fast die Hälfte von Godzilla. Und ich stimme dir alle bei allen Punkten zu, Jacko. Also sieht schon da besser aus.
Deutlich, deutlich. Obwohl es derselbe Schuh eigentlich ist. Also wir nehmen teilweise echte Effekte plus CGI und verknüpfen das. Weil hier siehst du halt krass die Unterschiede. Du hast dann ganz auch diesen Greenscreen-Effekt sehr hart. Also dass die Schauspieler irgendwo rumhampeln und du siehst, die hampeln halt für irgendwas, was im Hintergrund geflockt ist. Das vermischt sich überhaupt nicht. Also das sieht ganz komisch aus. Und richtig schlimm fand ich wirklich dann, wo die Babys da auftauchen im Madison Square Garden, wobei das von der Idee an sich, ich finde, den Madison Square Garden da so als Nest auszulegen, coole Idee an sich. Finde aber gerade auch diese ganze, sag ich mal, Kindersequenz sehr, sehr unangenehm, aber dass es richtig scheiße aussieht. Ich finde, da ist das CGI richtig furchtbar. Und es ist wirklich, wie ihr schon gesagt, das ist Jurassic Park durch und durch. Das ist wirklich diese Küchensequenz aus Jurassic Park in XXL. Die sehen aus wie Raptoren. Das ist teilweise so kopiert. Und es ist ja kein Zufall. Die wollten hundertprozentig dieses Jurassic Park Feeling nochmal haben. Und Jurassic Park sieht viel, viel besser aus. Und der ist älter. Und das ist, das ist eine Frechheit, ehrlich gesagt. Weil du nimmst ja auch Godzilla weg. Also die Mutter-Echse dann für, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten. Das ist ja eine ewig lange Szene, wo Godzilla gar nicht mehr da ist. Ja. Und dann nur zum Finale wieder auftaucht. Und das, ich gehe doch nicht in den Godzilla-Film, damit er mir irgendwie der vorher schon nicht so geil ist, der halt auch nicht gut aussieht, dann ist das Vieh auf einmal weg und dann habe ich 40 Minuten, also Pi mal Daumen, einen Jurassic Park abklatschen, richtig dreisten, der kacke aussieht, nur damit Godzilla im Finale wiederkommt. Das war übrigens mit das Beste am Film, also dieses wirkliche Finale mit Godzilla, wo er sich noch in der Brücke verheddert und so, das war mit die besten Action-Szenen wirklich im ganzen Film, aber das vorher empfand ich fast schon als frech. Da habe ich echt gedacht, was soll denn das? Daran konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch warum. Ich glaube, da habe ich auch im Kino gedacht, ach nee, komm. Also da habe ich, glaube ich, abgeschaltet und das völlig verdrängt.
Ja, sollen wir langsam mal ein kurzes Fazit abgeben, weil ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich persönlich finde, der Film ist schlecht gealtert. Ich will ihn irgendwie besser finden, als ich ihn finde. Und ich finde, unser Gespräch war nicht gerade förderlich. Ich habe ihn jetzt sogar gerade eben akut nochmal abgewertet. Mhm. Ich möchte ihn einfach mehr lieben. Und das ist so ein Film, ja, ich finde ihn nicht scheiße. So, der ist so, ja, das ist so, im Zuge seiner Zeit war das bestimmt was ganz Großes, aber es stimmt richtig, richtig viel nicht. Und so richtig unterhaltsam ist er eigentlich die ganze Zeit auch nicht. Obwohl ich ihn als Kind geliebt habe, bleibt mir, glaube ich, nichts anderes, als ihm so eine ja egale Wertung von 5 von 10 zu geben. So ist so, ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Und mehr bleibt mir dazu auch nicht zu sagen, weil ich glaube, dass die Schauspieler alle falsch besetzt sind, schlecht sind, dass vieles, vieles falsch gelaufen ist. Ich glaube, das haben wir gut rausgearbeitet. Also ja, ich würde ihn gerne mehr mögen, aber irgendwie geht's nicht. Carlo, wie ist es bei dir?
Ja, so damals wie heute. Groß Neues habe ich jetzt nicht entdeckt. Auch rückblickend sage ich immer noch, der war damals schon nicht gut und hat diese Schwächen gehabt. Effekttechnisch war er damals auch schon nicht so gut wie manche andere Filme. Und jetzt, ja, jetzt könnte ich was Positives noch zu ihm sagen. Es ist in der heutigen Zeit trotzdem erfrischend, so einen Blockbuster nochmal aus den 90ern zu sehen, weil ich finde einfach trotzdem der Unterhaltungswert, der da immer im Fokus steht, auch mit dem Humor und die Kombo einfach, wie das Popcorn-Kino damals gemacht wurde, ist immer noch erfrischend für mich persönlich jetzt und im Vergleich zu dem, was heutzutage da manchmal uns präsentiert wird, auch immer noch besser, auch wenn es schon immer schlechter war oder ein schlechter Film aus den 90ern war. Aber letztlich, also Godzilla, ich bin nach wie vor der Meinung, einer definitiv der schlechtesten Emmerich-Filme mit.
Und eher, oh nee, da hat er viel in so einem Övre, was ich noch schlechter finde. Das
ja, kam da noch, aber ich zähl den für mich zu den untersten mit, also in den untersten Bereich von der Roland Emmerich-Filmografie. Und er ist zu lang und man muss ihn jetzt auch nicht unbedingt jetzt nochmal gucken. Ich habe den jetzt, glaube ich, das dritte Mal oder was ist das vierte Mal jetzt gesehen. Jetzt ist, ich glaube, für dieses Leben bin ich mit dem Film dann durch.
Und Jacob, ja. Was sagst du?
Ja, wie gesagt, damals im Kino fand ich ihn ja relativ okay. Jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber dafür, dass ich jetzt sehr auf dem Rumgarten noch ein bisschen gnädig. Also ich gebe dem auch nur 4 von 10 Fake-Raptoren. Aber zumindest nicht weniger. Denn ich kenne schlechtere Roland Emmerich-Filme, weil mich bei Roland Emmerich-Filmen eben fast noch mehr nervt, wenn die halt diese extreme Patriotismus-Schiene fahren, dieses ganz große Helden-Epos inszenieren oder so Dinge haben, wenn am Ende die fliegenden Archen kommen, wie bei 2012, da könnte ich im Strahl kotzen. Da finde ich das hier eigentlich erträglicher, weil es einfach ein dummer Monsterfilm ist irgendwie, den ich mir dann aber einfach knalliger gewünscht hätte. Ein bisschen ernsthafter, also so ein bisschen nur dafür, dass da ein riesiges Monster eine Stadt kaputt trampelt, ist mir das alles zu lässig. Und die Effekte ist echt super schlecht gealtert, das muss man echt sagen. Sah damals wahrscheinlich, ging es auch besser logischerweise, aber das sieht heute teilweise echt scheiße aus. Ja, ich finde die erste halbe Stunde nach wie vor, die ist okay. Also die macht mir immer noch so ein bisschen Lust, mit dem weiteren Film anzugucken. Leider bekomme ich dann nicht so wahnsinnig viel. Ja, wie gesagt, das ist ein Film, den würde ich niemals jemandem empfehlen und ihn auch niemals nochmal angucken. Aber ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wenn mein Sohn den jetzt gucken würde mit seinen 9 Jahren. Ich glaube, der hätte seinen Spaß daran.
Ja.
Und das ist und das ist so die These, die ich ja habe. Gerade Jungs im Alter von 8 bis 12, selbst heute noch, Roland Emmerich funktioniert. Also zum Midway wahrscheinlich nicht mehr, aber so was er damals gemacht hat, so Godzilla und Independence Day und ja, damit kriegst du die. Ne? Von daher war 4, aber das ist auch das höchste der Gefühle.
Dann springen wir doch. Wir haben gerade von schlechten Effekten gesprochen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass im Jahr 2016 die Effekte besser geworden sind.
Sollte man denken.
Denn lange, lange Zeit wollte Roland Emmerich, oder anders, es war lange geplant, dass ein Sequel zu Independence Day kommt, aufgrund des enormen Erfolgs. man darf eins nicht außer Acht lassen, als der 96 in die Kinos kam, hat er mit 75 Millionen Budget 817 Millionen eingespielt. Also
boah, heftig.
Bombastischer Erfolg für damalige Verhältnisse, als nicht jeder zweite Film die Milliardengrenze da geknackt hat. Und lange wollte er, oder lange war im Raum, eine Fortsetzung zu drehen. Emmerich wollte nicht wirklich, ich weiß nicht, worauf er gewartet hat, weil auf ein gutes Drehbuch war es nicht. es sollte also so kommen, dass genau 20 Jahre nach seinem Erfolg Independence Day Wiederkehr in die Kinos kommt. Und bevor wir den Film sprechen, Carlo, lies uns doch einmal bitte die Inhaltsangabe von diesem Machwerk vor.
Ja, aber mit Vergnügen. Okay, also nachdem Roland Emmerich mit Independence Day im Bereich des Eventkinos neue Maßstäbe gesetzt hat, wird das nachfolgende epische Kapitel eine globale Katastrophe unermesslichen Ausmaßes darstellen. Die Nationen der Erde haben sich zusammengetan und ihre Alien-Technologie verbessert, um einer zur erwarteten Rückkehr der Aliens ein gewaltiges Verteidigungsprogramm für ihren Planeten entgegensetzen zu können. Aber nichts kann die Menschheit auf die fortschrittliche und nie zuvor dagewesene Macht der Aliens vorbereiten. Allein die Genialität einiger mutiger Männer und Frauen kann die Welt vor dem nahenden Untergang retten.
Ja. Dieser Film hat 165 Millionen gekostet. Anderen Quellen zufolge allerdings auch weit mehr, und zwar mit über 200 Millionen als Budget. Weltweit konnte er gerade mal 383 Millionen einspielen, was vermutlich auch dazu geführt hat, dass es eben nicht die gewünschte Trilogie werden sollte, weil es war geplant, dass nach Wiederkehr noch ein weiterer Independence Day Film in die Kinos kommen sollte und damit quasi eine Trilogie abschließen soll. Ich frage mich jetzt das erste Mal, wie ich den Film damals gesehen habe und wann ich ihn gesehen habe, denn ich war im Kino. Und ihr kennt mich, ich gucke mir viel Scheiß an und ich kann auch in vielem Scheiß wirklich was Gutes entdecken. Und das ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich geneigt war, aus dem Film rauszugehen. Ich habe aber mit dem 3D-Zuschlag noch zahlen müssen, habe gesagt, ne, ich habe dafür viel Geld bezahlt, dann stehe ich jetzt durch, weil ich einfach scheiße sparsam bin, beziehungsweise einfach geizig bin ich drin sitzen geblieben. Und meine Ex-Freundin hatte noch nach der Sichtung gesagt, warum sind wir da überhaupt reingegangen? Ich habe gesagt, der wird scheiße. Und ich muss sagen, für mich war Independence Day 2 damals im Kino absoluter Bodensatz. Und um so viel vorwegzunehmen, ich wollte jetzt schlussendlich gucken, ob ich an dem Film was vielleicht ist da ein verkanntes Meisterwerk dahinter, aber ob dem so ist, darüber werden wir gleich sprechen. Spoiler, nein. Carlo, wie war es bei dir? Wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
Ich war auch im Kino. Ich habe mich sehr drauf gefreut, weil ich liebe ja wirklich den allerersten seit dem Kinobesuch 96 und ja, dass da 20 Jahre später eine Fortsetzung kommt, hätte ich gar nicht für möglich gehalten, aber ich fand's ganz, ganz toll, wie er angekündigt wurde. Die ersten Trailer dann haben mich dann schon misstrauisch gemacht, aber man muss ja erstmal das Werk wirklich sehen, um dann wirklich urteilen zu können. Aber was ich da im Kino präsentiert bekommen habe und was ich jetzt in der Zweitsichtung für den Podcast mir dann nochmal anschauen musste, ist wirklich eins der schlimmsten Machwerke der letzten Jahre. Das Erbe vom ersten Independence Day ist so mit Füßen getreten und echt, es ist zwar Jeff Goldblum wieder mit dabei und ja, auch ein Bill Pullman, aber auch da gibt's nichts, was die retten könnten. Dieses Werk ist wirklich echt mit Abstand eins der unterirdischsten der letzten Jahre für mich.
Das klingt spaßig. Und Jacko, wie ist bei dir?
Ja, ich bin hier der wahre Sparfuchs, weil ich war natürlich nicht im Kino.
So. Du hast alles richtig gemacht.
Ja, alles richtig gemacht, aber jetzt hole ich mal ein bisschen aus, liegt auch daran, dass ich wirklich den ersten Teil nie wirklich mochte. auch damals nicht. Ich war auch damals bei dem nicht im Kino. Und weiß man doch, dass damals viele den unglaublich gefeiert haben, gesagt haben, das ist der beste Film aller Zeiten. Ne? Du hast spitz gesagt, ich war damals 14 oder so, 15, als der im Kino lief. Und habe aber damals mir schon eher so, weiß ich, da habe ich mir Sachen wie From Dusk Till Dawn und dachte, das ist der beste Film aller Zeiten. Ne? So halt, wie man da so denkt als Teenager. Und mochte Independence Day dann später auf Video nie wirklich, weil der mich teilweise total genervt hat. Also mich hat da extrem dieses, am Ende auch dieses sehr heroische, diese große Ansprache, die Bill Pullman da hält und jetzt retten wir wieder die Welt. Das hat mich sehr angekotzt damals, muss ich sagen. Und als ich ihn jetzt wieder geguckt habe, hat er sich ein bisschen rehabilitiert. Aber Independence Day 2 habe ich deswegen logischerweise nicht im Kino gesehen, weil wie geil sollte der denn jetzt werden? Und habe dann gewartet, bis der im Free-TV lief. Keine Ahnung, wann was war. Ich schätze mal so vor 4, 5 Jahren. Und fand den richtig kacke, also wirklich richtig scheiße. Und konnte mich aber tatsächlich an wirklich nichts mehr erinnern, als den vor jetzt 1, 2 Wochen wieder geguckt habe. Es war wirklich fast wie eine Neusichtung. Ich konnte mich an praktisch nichts mehr erinnern und war teilweise echt schockiert, wie schlecht der ist. Vor allem nochmal im Vergleich zu dem ersten Teil, den ich wieder geguckt habe und gedacht habe, ach, so schlimm ist der ja nicht. Also klar, der hat so seine Sachen, die ich nicht mag. Aber für seine Zeit ist der teilweise schon ziemlich gut. Und dann guckst du das ja und denkst dir, Mann, der ist 20 Jahre später gedreht und ist so schlecht, das kann doch gar nicht wahr sein.
Ich möchte direkt was aufgreifen, was Carlo gerade gesagt hat. Und zwar sein Satz, das Erbe des Films mit den Füßen treten. Mhm. Und jetzt These. Ich finde ja, dass die Grundidee von Wiederkehr in den ersten Minuten gar nicht mal schlecht ist, sondern eigentlich sogar ziemlich gut. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass ich irgendwas Gutes über den Film sage. Deswegen ärgert es mich einfach umso mehr, was danach passiert. Weil die Idee zu sagen, okay, diese Raumschiffe, die sind hier nun abgestürzt und wir versuchen, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln durch Technologie, durch diese Bedrohung, dass gesagt wird, ey, es gibt keine Kriege mehr, wir sind jetzt global, wir arbeiten zusammen, weil wir wissen, es gibt größere Gefahren und so, ist ein richtig interessanter Ansatzpunkt für diesen Film. Und ja, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn die das weiter ausgebaut hätten, weil da muss ich sagen, okay, dafür ist eine Fortsetzung da. Irgendwo ist etwas passiert und die Fortsetzung setzt sich eben so ein bisschen damit auseinander, was die Folgen dessen sind. Und da muss ich sagen, ich sag einfach mal die ersten 5 Minuten des Films. Ja. Die fand ich gut. Also die waren wirklich gut und interessant, weil so zwischendurch denke ich mir, da sind Ideen drin, worüber ich mehr erfahren wollen würde. Gut, dann ist in den 120 Minuten mit Minimum 100 Hauptdarstellern, die da mitspielen, natürlich nicht möglich, dass es da in irgendeiner Art und Weise, besprochen wird, aber ich finde eigentlich, dass der Ansatzpunkt, aber wirklich nur der ganz grobe Ansatz, eigentlich die einzigst logische Fortsetzung ist, die dazu passt.
Das hast du gut gesagt, weil ich habe mir hier mal so ganz, ganz dezent notiert, sehr wohlwollend, wenn man das richtig gemacht hätte, hättest du da so einen ganz leichten, also wirklich ganz leichten District 9-Version machen können, ne? Also so wirklich so eine logische Fortsetzung, was machen wir, nachdem die Aliens gelandet sind oder nachdem es diesen Erstkontakt gab, wie wird das weitergeführt? Ja, das gebe ich dir, nicht dem Film, weil der verkackt halt komplett. Da hast du vollkommen recht. Daraus hätte man wirklich was Interessantes machen können. Und ich war auch so, die ersten Minuten, ja, ich habe das komplett vergessen. Und selbst das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. So erstaunlich. Dachte ich mir, ja, mal gucken, was dann halt so kommt. Und ich war relativ erstaunt, muss ich sagen, wie viele der Darsteller aus dem ersten Teil, selbst kleine Rollen, wenn sie so Mini-Auftritte haben, wie der mit dabei sind. Also bis auf Will Smith, der nur noch an der Wand hängt, weil der war es dafür zu fein, sind ja fast alle, die man aus dem ersten Teil so kennt und die überlebt haben, sind ja wieder dabei. Sogar so ein Robert Loggia, ich meine, wie alt war der da? Wahrscheinlich 95, keine Ahnung, lebt er noch? Der hat ja auch nur eine Szene, dass der da mal kurz irgendwie bei diesem Feiertagsansprache, der sitzt da, wird gezeigt, aber selbst den haben sie wieder aus dem Altersheim geholt.
Ja, na, mittlerweile ist er verstorben, ja.
Ja, okay. Aber ist ja spannend, dass sie fast alles wieder zusammengekriegt haben, plus dann echt sehr kuriose Ergänzung, wie ich finde, also wie so eine Charlotte Gainsbourg, wie sich darin verirrt hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Weißt du, dreht mit Lars von Trier und was weiß ich was, so, dann landet die bei Independence Day Wiederkehr. Die muss ja auch gedacht haben, was ist denn hier los? So.
Und hier möchte ich den ersten großen Kritikpunkt für die machen. Das macht gar keinen Sinn, dass die Figuren wieder da sind. Die sollen alle weg, die brauche ich nicht. So, ja. Dieses Drehbuch ist so ein Schrott. Da ist dieser, wie heißt er denn noch, der Professor, der eigentlich tot ist im ersten, er stirbt.
Offenkundig stirbt er. Ja, der von Brand Spinner
gespielt. Brand Spinner, genau. Hm. So, er kommt wieder nach einem 20-jährigen Koma, der kann übrigens sehr gut dafür laufen, dass er 20 Jahre im Koma war.
Ja.
Kommt auch sehr gut mit der Umgebung zurecht.
Das ist Alien-Technologie, hallo, ja, Alien-Medizin wahrscheinlich.
Dann hast du Bill Pullman, den sie jetzt erst als senilen alten Mann darstellen, der aber plötzlich immer noch so, ja, ich bin trotzdem Präsident und ich mache noch eine Rede. Und Jeff Goldblum, der im ersten Teil ja wirklich durch seine Jeff-Goldblum-Art den Film erfrischt hat, war einfach nur noch ein Fremdkörper, das war nur noch affig und albern, was er da gemacht hat. Warum die Striptease-Tänzerin jetzt auf einmal Sanitäterin oder Ärztin ist, das weiß auch kein Mensch. Das ist scheiße. Weglassen. So, ja, die mach es doch nur, dann einfach wirklich komplett neu.
Zwei Minuten überlebt in dem Film jetzt im Zweiten.
Ja. Ja, das hast du aber nicht verstanden. Die war wahrscheinlich auch auf dem Alien-College und da wird dann eben auch Stripperin, dann eben Ärztin. Dann
naja. Zwei Minuten.
Alles Alien-Technologie. Hallo, passt doch
und
mal auf.
Jeder, der so ein Alien nur gesehen hat, hat auch irgendwie geistig die tanzen Geist hier zusammen La Paloma oder was?
Genau, Alter, so ist es.
So genau eine Scheiße. So ist es.
Ja, so ist es halt, ne? Also da haben alle sich nochmal einen Paycheck abgeholt irgendwie, was man ihn teilweise gar nicht so verübeln kann, weil ganz ehrlich, was macht ein Bill Pullman die letzten Jahre? Klar, der taucht immer mal irgendwo auf, ne? Aber der, das war doch bestimmt ein guter Payday von dem Brent Spiner. Mein Gott, wo will der denn sonst sein Geld herholen? Ja. Und selbst Jeff Goldblum, also der taucht ja nicht mehr in ganz so vielen Filmen auf und ja, wir einfach mal schnell das Geld von den Chinesen abgegriffen, die ja ordentlich rein investiert haben. Deswegen gibt es natürlich auch irgendeine chinesische Figur, weil ist ja immer so, ne? Kennt man ja aus diesen chinesischen Co-Produktionen. Ja, die finanziert den Emmerich inzwischen seine Filme. Midway danach ja auch, ne? US-Studio will da nicht mehr rein, die Chinesen ballern da Kohle rein, damit er den drehen kann. Ja. Leider sehen die dann auch so aus.
Ja. Genau.
Ja, und eben, dann denke ich mir noch, okay, dann machen sie es eben mit neuen Schauspielern und ganz ehrlich, gerade eben auch Micah Monroe nach It Follows, großer Fan von Micah Monroe, die kann Schauspielern. Aber niemand in diesem Film bekommt ja auch nur annähernd so viel Zeit, dass ich mich irgendwie mit diesen Figuren identifizieren kann. So.
Ach, das ist ja so. Nicht.
Der erste Independence Day, der lebt ja wirklich davon, dass man die Figuren in irgendeiner Weise mag oder cool findet. Das hatte ja was. Ne? Wenn die, das sind ja auch nur Stereotypen gewesen, aber am Ende, du hast dann Jeff Goldblum im ersten gehabt, den du irgendwie so auf so eine trottelige Art sympathisch fandest. Und ganz ehrlich, wenn Will Smith den das Alien da langzieht mit seiner Zigarre im Maul, dann hast du da eben im Kino gesessen und gesagt, geiler Typ.
Tja, das ist es ja, der erste Independence Day, lass den halt, der ist auch im Prinzip Reißbrett. Ist so, der geht so eine typische Hollywood-Blockbuster-Formel ab.
Ja.
Aber der kreiert Momente. Und genau das ist der Unterschied. Also da wirken auch gewisse Situationen, wenn da irgendwas kaputt gemacht wird, die wirken.
Und dann müssen wir gleich separat besprechen. Ja, da habe ich separate Punkte
zu. Ja, aber Independence der Wiederkehr kreiert überhaupt keine Momente,
nee,
keine Situation. Das ist einfach nur lieblos runtergerotzt. Sieht teilweise nicht so schlecht aus, aber ich meine, der hat ja irgendwie 200 Millionen oder was gekostet. Aber eigentlich auch immer nur dann, wenn nichts kaputt geht oder explodiert. Sobald das passiert, sieht es wirklich furchtbar aus für das Budget.
Ja, also es ist extrem künstlich auch.
Und dann vergleich mal den Independence Day, was war es, 75 Millionen, ne? Verhältnis ja. 1996. Wie unglaublich gut der immer noch aussieht. Auch wenn man sieht, der ist natürlich gealtert. Klar, würde gewisse Sachen heute anders aussehen. Aber trotzdem, der haut den hier locker in den Sack.
Ja. Und es ist ja tatsächlich in Independence Day 2 fast nichts real. Also auch ja, der Hintergrund ist ja nonstop Computer. Das ist ja, die stehen ja wirklich nur vorm Screen. Greenscreen. Und das siehst du aber auch in jeder Sequenz. Es schaut so dermaßen scheiß billig aus, einfach alles so unwirklich, so. Ja, und es ist
Es ist ja nicht mal billig. Das Problem ist ja, das habe ich, glaube ich, auch bei Watch the Skies, der ist ja noch nicht online. Bei Starship Troopers. Das Problem ist ja, dass heute alles computergeneriert wird. Und dadurch sieht es wesentlich künstlicher aus im Vergleich zu früher, wo du teilweise an echten Sets gedreht hast und dann mit Computer gewisse Effekte reingeschoben hast, wie zum Beispiel auch im ersten Independence Day, wo du noch handgemachte Effekte hast, echte Explosionen plus eben das computergenerierte. Wenn alles nur noch im Rechner entsteht, kann das so aufwendig sein, wie es will. Es sieht dann künstlich aus, weil du nichts Haptisches mehr hast.
Ja.
Und das ist halt das Riesenproblem generell bei modernen Filmen, die sich einen Scheiß darum kümmern, irgendwas mal wirklich in die Luft zu sprengen, sondern immer nur alles durch den Computer ballern, der natürlich heute theoretisch bessere Effekte erzeugt als vor 30 Jahren. Aber da du nichts mehr hast, was es greifbar machen lässt zwischendrin, wirkt es komplett künstlich. Und das sieht man hier massiv.
Ja, also es ist wirklich das Paradebeispiel Independence Day 2. Wie kaputt die neue Filmwelt gemacht wird durch diese digitalen Effekte. Echt. Also sieht man bei Independence Day 2 in jeder verdammten Minute.
Ja. Ich möchte mal auf die Zerstörung zu sprechen kommen, weil natürlich hat der erste Independence Day natürlich auch dadurch, dass der die amerikanischen Wahrzeichen da zerstört hat. Das hatte ja irgendwie so einen gewissen Impact. Und ich kann mich noch erinnern, als dann der erste Trailer zu Independence Day Wiederkehr kam, wo sie dann sagten, das Raumschiff ist so groß, es hat eine eigene Atmosphäre. Und dann siehst du im Trailer irgendwie, wie die ganze Stadt nach oben gezogen wird. Und ich habe gedacht, okay, damit kann man arbeiten. Ich fand's gut. Also die Idee finde ich geil. Ich habe mal versucht, die Zeit zu nehmen, wie lange diese Zerstörung dauert, weil es gibt ja nur die Landung dieses Raumschiffs da. Das ist ja in 2 Minuten oder in 3 Minuten erledigt und das hat für mich, da wird komplett Dubai hochgezogen und wird auf London, also Dubai wird auf London geworfen. Und wie kann mir eine Szene, dass Dubai auf London geworfen wird, nur so scheißegal sein, weil es einfach so schlecht inszeniert ist. Weißt du, nicht mal die Effekte. Aber das war alles so lieblos, so scheiße und so hingerotzt. Ich habe mich richtig geärgert, weil du hier eine tolle Zerstörungssequenz hättest haben können. Wird alles komplett kaputt gemacht. Ich bin schockiert gewesen.
Das hast du aber gut gesagt. Das sind gar nicht die Effekte, das ist die Inszenierung. Also, ne, wir können das machen, wir drücken auf den Knopf und dann passiert das, aber du musst es ja auch in einen Rahmen packen. Du musst es ja wirken lassen. Du musst es irgendwie so interessant gestalten und nicht nur, wir können das optisch irgendwie darstellen. So, das hat ja nichts mit Inszenierung zu tun. Das ist ja nur, da kann ja jeder Hans Wurst einfach, der die entsprechende Technik hat, auf den Knopf drücken und dann sieht man das. Und genauso kommt das hier auch rüber. Das hat ja nichts mit Filme machen zu tun oder eine Szene entsprechend einer Szene entsprechend Wirkung verleihen. Das fällt ja massiv auf.
Ja, und ich reg mich richtig darüber auf. Bei mir überschlägt sie schon die Stimme deswegen.
ganz ruhig.
Ganz ehrlich, ich hatte mir jetzt in Vorbereitung auch nochmal den ersten Independence Day angeguckt und selbstverständlich Nostalgie, Softspot, als du den als Kind gesehen hast. Er hat auch so seine Problemchen, keine Frage. Aber das wirkt einfach. Wenn diese scheiß Feuerwalze durch L.A. fliegt, dann sitzt du da und auch heute guckst du dir das an und sagst, boah, das hat einfach einen richtigen Impact. Ja, das weiße Haus fliegt in die Luft und du sitzt da, boah, geil.
Ja.
Wenn in dem das Burj Khalifa auf die Tower Bridge fällt, und ja, an alle Zuhörer, die es nicht gesehen haben, das passiert wirklich. Ich habe gegähnt. Weil diese ganze Szene, das geht so hoppla hopp und da ist, du kriegst die Settings nicht etabliert. Du weißt gar nicht so wirklich, was da passiert, weil auf einmal sind die in Dubai und dann wird die Stadt Dubai hochgezogen und dann sind die in London. Und was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Da sind relativ viele Städte zwischen London und Dubai. Und ich habe das nicht verstanden. Und es wird ja auch nicht mehr thematisiert, dass ja, wenn das Raumschiff eine Schneise der Zerstörung gezogen hat, dann sind Milliarden gestorben. Aber das ist auch gar kein Thema. Weil den Film juckt's einfach nicht. Der wollte eine Geschichte erzählen, aber Die Geschichte war schon scheiße. Und alles andere war dem vollkommen egal. Ich glaube, ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob der diese Szene überhaupt reinbringen wollte, so lieblos, wie der das Ding da hingerotzt hat. Hm. Also.
Ja.
Furchtbar schlimm.
Ja, es ist. Ich fand immer beim ersten Independence Day, die Aliens waren eine richtige Bedrohung. Man hat richtig Schiss vor denen. Das ist bedrohlich und ist auch diese Sequenz in der Area 51, wenn dieses Alien auf diesem OP-Tisch liegt, das finde ich, hat mich damals und heute sehr, immer noch sehr beeindruckt. Ich finde, das strahlt so eine richtige Gefahr, so eine richtige Angst aus vor diesen.
Das ist auch ein gutes Alien-Design.
Ja, ja, schaut echt creepy aus auch. Und von all dem hast du in dem zweiten Independence Day ja auch gar nichts. Selbst wenn dann im Finale, wenn wir da gleich mal hinleiten können, dieses mega Godzilla-Alien da aus dem Raumschiff rauskommt.
Die Erntekönigin.
Die Erntekönigin.
Die Erntekönigin kommt zum Erntedankfest raus.
Ja, ja. Die dann da quer durch die Wüste steppt. Es war, ich meine, gut, okay, ja. Science-Fiction-Filme, außerirdische, man kann sich ja was einfallen lassen in der Richtung und es machen. Aber auch da muss die Inszenierung stimmen und das ist halt auch dermaßen daneben. So.
Ja, es ist komplett lieblos alles, total seelenlos einfach. Und was du auch schon sagst, diese ganzen Szenen, zum Beispiel diese OP-Tisch-Szene mehr oder weniger, es gibt ja immer so Callbacks auf den ersten Teil, wo so Sachen kopiert werden. Also auch gerade mit Bill Pullman, der darf ja auch hier eine kurze Rede halten, die aber nicht mal ansatzweise so wirkungsvoll inszeniert wird wie im ersten Film. Und Bill Pullman darf ja auch quasi den Brent Spiner aus dem ersten Teil machen, wenn das Alien durch ihn spricht. Das ist auch eine Kopie der ersten aus dem ersten Teil. Auch das funktioniert nicht so. A, man kennt schon und B, sieht es halt hier wesentlich beschissen oder wirkt überhaupt nee. Nicht. Das ist einfach nur so Reminiszenz an den ersten Teil, weil der sonst nichts einfällt. Und ja, dann gibt's halt den Showdown und kurz vorher kommt ja noch der fliegende Tischtennisball, mit dem sie reden. Da habe ich auch gedacht, wollte mir jetzt komplett verarschen. Was soll das jetzt? Es war auch so, also ich bin auch ganz froh, dass sie den dritten Teil nicht gemacht haben, weil wahrscheinlich noch mehr von der Kacke gekommen. Darauf wird es ja am Ende so ein bisschen hingedeutet, was da noch alles kommen könnte. Um Himmels Willen, gut, dass uns das erspart blieb.
Naja, wobei, da habe ich mir dann gedacht, na gut, jetzt hätte er dann dritten auch noch bringen können. Hätte ich mir vielleicht auch noch angeguckt, vielleicht, wenn es dann ins Weltall gegangen wäre, ja, vielleicht hätten wir mal wieder ein wenig mehr Spaß gehabt, aber.
Aber wenn das dann so aussieht, wie es aussieht, vielleicht ist ja Moonfall das verschollene Drehbuch von Independence Day 3, wer weiß.
Das vielleicht. Gepasst, vielleicht.
Das Finale ist scheiße.
Ach echt? Ist mir nicht aufgefallen.
Im Finale habe ich mir Independence Day 2 macht im Endeffekt den Fehler, den ich momentan bei so vielen Produktionen hasse. Der Film hält dich für bescheuert. So. Und mir geht's nicht darum, dass ich jetzt für bescheuert gehalten werde, weil ein riesiges Raumschiff auf der Welt landet. Das ist mir egal. So, das nehme ich hin. Aber wenn dich ein Film verarscht, dass der eine Prämisse aufmacht, die später komplett vergessen wird, das finde ich, dann verarscht der Film mich und dann hat er mich verloren. Bestes Beispiel jetzt in neuester Zeit war Scream 6, wo sie dann einfach die finale Killer, ich spoilere jetzt Scream 6, wo dann der Killer einfach zwischendurch schon mal tot war und dann sagt, aha, ich lebe ja doch noch. So, ich werde verarscht. Mir wird eine Prämisse angeboten und die wird einfach innerhalb des Films kaputt gemacht. Und das macht Independence Day 2 so oft. Und gerade im Finale dachte ich mir wirklich, da haben die sagen den Satz, die fliegen doch auf diese Mutter los und sagen, wir können nicht mehr steuern. Okay, wir opfern uns und zerstören das für die Welt, für Amerika. Und dann sagen die, wir können nicht mehr steuern und fliegen auf das Viech zu. Und als sie das Viech dann getötet haben, können die auf einmal wieder steuern. Die haben in 10 Sekunden vergessen, was sie mir vorher gesagt haben. Und das ist niemandem aufgefallen, der den Film dann irgendwann mal geguckt hat und gesagt hat, oh ja, das bringen wir genauso raus. Und das hasse ich. Ich hasse es einfach.
Das ist auch wieder Alien-Technologie, das hast du nicht verstanden. Das ist der Alien-Autopilot.
Oh, das absolut Ärgerlichste. Ich will dem Film nicht mal vorwerfen, dass der nicht ein, zwei Sachen macht, wo ich sage, okay, das ist ganz nett. Wie gesagt, ich finde die Idee gut. Ich finde, dass das Raumschiff so riesig ist und da die Städte hochsaugen kann und sowas. Ey, finde ich eine Top-Idee. Geil, mehr davon. Und der Film verärgert mich eigentlich umso mehr, weil er ein viel, viel besserer Film sein könnte. Da sind einfach Ansätze drin, wo ich wirklich sagen würde, hey, okay, gib mir davon mehr oder arbeite das weiter aus. Hm. Und ich gehe so weit, der Film würde bei mir besser wegkommen und ich würde mich nicht so aufregen, wäre alles da drin Kernschrott. Wenn er von Anfang an eine Kack-Idee gehabt hätte, hätte ich gesagt, ach, weißt du was, das ist jetzt einfach scheiße, was ich mir angucke und ich würde mich nicht mal aufregen. Aber ich bin tatsächlich emotional, ich bin wirklich sauer, weil da so viel mehr möglich gewesen wäre.
Ja, schon, wenn du auch wieder siehst, was der erste zu bieten hatte und der macht ja auch trotz seinem runden Ende der erste Türen auf für eine mögliche Fortsetzung, weil Science-Fiction-Film, alles ist möglich. Du hättest da wirklich eine schicke Alien-Invasion-Trilogie draus machen können, mit wenig minimalen Aufwand sogar. Also es hätte ja nicht das ausgeklügelste Drehbuch aller Zeiten werden müssen, aber wie du schon sagst, die ersten Minuten vom zweiten geben ja schon einen guten Grund her, auf den du aufbauen kannst. Und das hättest du ja einfach weiterführen können und hättest sorgfältiger dich um die Actionsequenzen kümmern können in der Inszenierung und um die Effekte und dann wäre das Ganze schon mal anders da gelaufen.
Ja, da fangen die an, das Thema aufzumachen, dass die einen Satellitengürtel um die Welt gesetzt haben, womit die ultimative Oberwaffe haben. Und die wird nicht mal eingesetzt, weil die einfach komplett kaputt gemacht wird. Wir starten sie jetzt in 3, 2, oh, kaputt, schade. Sag mal, dann erzählen die dir, ja, wir haben es geschafft, den Schild zu durchdringen und deswegen haben die diese Mondwaffe. Das sagen die. Und dann schießt diese Mondwaffe, oh, die haben ein Schild. Sag mal, habt ihr, oh, es ist so ärgerlich, es ist so blöd alles, es ist einfach nur absurd scheiße.
Und weißt du, was das Witzige ist? Du erzählst mir das gerade, ich habe den letzte Woche geguckt und ich habe das auch schon wieder vergessen. Was ist denn, also entweder habe ich Alzheimer oder der Film ist wirklich so miserabel, dass ich das komplett wegignoriere. Und ich glaube, ich bin noch relativ gesund, also dann schiebe ich das mal auf den Film.
Ja, aber wisst ihr, was ich mich da immer frage? Du hast ja weitestgehend Team, das am ersten beteiligt war. Du hast Roland Emmerich als Regisseur. Der hatte ja beim ersten ja auch was gekonnt und er weiß ja, was er da macht beim zweiten. Und aber warum kommt dann sowas dabei rum? Also wenn ich mich da hineinversetzen würde, wenn ich jetzt eine Fortsetzung machen müsste von meinem ersten Teil, würde ich das schon ganz anders angehen wollen. Aber was passiert? Ja, was passiert?
Ich stelle mal eine Theorie auf. Ich glaube ja, dass er einfach das als Paycheck gesehen hat oder als Bewerbung, um so einen Film wie Midway zu drehen.
Ja, aber wenn du Midway siehst, der ist genauso.
Ja, der ist scheiße. Der ist scheiße, gar keine Frage. Aber guck dir doch mal das Oeuvre von Roland Emmerich an. Nachdem er 2012 gemacht hat, hast du so ein Anonymous. Dann hast du den Stonewall, der ihm ja auch so ein Herzensprojekt war. Hm. Ne? Ich sage nicht, dass es das alles gut ist. Ich sage nur, du merkst, da hat der Bock drauf. Auf Independence Day Wiederkehr hatte niemand Bock. Niemand hat sich bei dem Film Gedanken gemacht, sondern man hat einfach nur gesagt, okay, wie viel Kohle kriegen wir? Ja, Chrisse. So, ja. Du gibst mir 200 Millionen, ich mache den Film für 200 Millionen. So. Ich kaufe alle großen Stars ein, die gerade irgendwie da sind. Ich nehme dann eben noch so einen Liam Hemsworth damit rein und dann mache ich dir das. Aber der hat ja gar keinen Bock da drauf, den zu machen. Und ich sage nicht, dass Midway besser ist. Das ist auch ein richtig scheiß Film.
Aber der ist auch nicht gut.
Aber ich hatte da zumindest das Gefühl, dass er da Bock drauf hatte.
Ja, aber auch da merkst du schon, dass der nicht gut inszeniert ist. Und das wundert mich ehrlich gesagt auch. Gerade wenn du merkst, Independence Day 1 und 2 ist vom gleichen Regisseur. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wie scheiße der hier inszeniert ist. Mal weg von der Optik und den Effekten. Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Was ist denn mit dem Emmerich passiert? Ich bin nicht sein größter Fan, um Himmels Willen. Aber der hatte ja wirklich, irgendwas hatte der ja inszenatorisch, was ja zweifelsohne funktioniert hat. Aber das funktionierte ja gar nicht mehr. Also, wie du schon sagst, vielleicht hat er gar keinen Bock auf den Film gehabt. Aber bei den Midway sieht das leider ähnlich aus. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist.
Carlo, ich stell mal folgende Frage in den Raum. War Emmerich jemals jemand, der so richtig gut inszeniert hat? Oder waren die Geschichten und die Effekte eigentlich das, was die Filme eigentlich mehr ausgezeichnet hat?
Die Geschichten waren eigentlich bei Emmerich schon immer das Schwächste. Aber was er konnte und was er definitiv gut konnte, weil man es ja wirklich über eine lange Zeitspanne, vor allem in den 90ern, gesehen hat, der wusste, wie er Kino machen muss. Wie er eine simple Geschichte mit so viel Schauwert auf die Leinwand packen kann. Und du findest die Filme gut und du willst sie nicht nur einmal sehen, sondern zweimal, dreimal vielleicht. Und sie bleiben dir im Gedächtnis. Der hatte ein Händchen für Effektkino. Ich weiß jetzt nicht, er hat einfach nur bisher mit Stonewall und vielleicht der Patriot jetzt mal so Themen gehabt, die wenn in einer ernstere Richtung gehen würden, würde ich mal behaupten, aber ob das so sei Kino ist, was ihm wirklich liegt, weiß ich nicht, aber dieses Katastrophen oder Alien-Invasion oder tobende Riesen-Eye-Texen in New York oder das Universal Soldier, das sind eher so Sachen, die lagen ihm, glaube ich, schon ziemlich gut und dieses Kino konnte er gut beherrschen. Und er war jetzt aber nie, er ist kein Steven Spielberg, kein Ridley Scott, ja, also die Genre querbeet beherrschen. Der hat nur sein Genre, diesen Zerstörungseffekt-Katastrophenfilm, aber das kann er. Und ja. Deswegen wundert's mich immer umso mehr, auch bei den neuen Filmen, klar, da spielt Geld schon eine Rolle und was er für Möglichkeiten hat. Aber es müsste ja eigentlich ein Fingerspiel für ihn sein, diese Filme. Man müsste ja trotzdem, wenn man das so gut beherrscht, da noch irgendwas rauskitzeln. Ich würde ihn auch jetzt nie zu diesen 0815 Filmemacher schieben. Er ist schon ein Name und eine Marke gewesen. Oder ist es immer noch, wenn er das richtige Projekt kriegt? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da nach 2012 so richtig schiefgelaufen bei ihm.
Also ja. Ich hätte eine Theorie, ganz grob, vielleicht. Erstmal vielleicht das Alter. Vielleicht ist er auch dem so ein bisschen entwachsen. Kann ja auch sein, ne? Dass ihm so ein bisschen die Vitalität und dieser Drive vielleicht noch fehlt. Oder es ist tatsächlich, dass diese diese Technologisierung der Filme vielleicht auch ein Problem ist. Dass er inzwischen einfach alles am Computer machen kann, mit relativ viel Geld. Und vielleicht fehlt dann auch so dieser Input, inszenatorisch wirklich was zu reißen, weil du einfach irgendjemanden beauftragen kannst, mach mir mal irgendwie, dass da eine Stadt kaputt gemacht wird und der macht das und der sagt, ja, das sieht ganz gut aus, hau raus. So, also es ist vielleicht auch zu einfach geworden für ihn, statt wie früher richtig handgemachte Filme oder teilweise handgemachte Filme zu inszenieren. Ich weiß es nicht.
Ich kann mir aber auch vorstellen, also wenn ich jetzt so ein bisschen mal zurückdenke und mir die Vita von Roland Emmerich angucke, glaube ich, hat er mit Independence Day rein zerstörungsmäßig eine Art Meilenstein gesetzt. So, du hast sowas in der Art und Weise noch nie gesehen. Und das wurde dann natürlich wiederholt. Es gab dann diverse Katastrophenfilme, die da in eine ähnliche Kerbe schlugen. Was macht er also dann? Er macht die halbe Welt kaputt, indem er Day After Tomorrow macht. So, dann wird das auch kopiert. Und dann sage ich 2009, okay, fickt euch, ich zerstöre jetzt die ganze Welt mit 2012. Und am Ende des Tages hat er mit 2012 alles kaputt gemacht, was er überhaupt nur kaputt machen kann. Und ich glaube, gerade eben so ein Independence Day Wiederkehr, wo er nochmal einen draufsetzen wollte, das schafft er einfach nicht. Du kannst ab einem gewissen Moment, bist du das Ganze ja überdrüssig. Also solche Zerstörungsorgien sehe ich ja in jeder zweiten Marvel-Verfilmung mittlerweile und auch schon 2016. So, es war ja nichts mehr Besonderes. Und ich sag dir, mindestens bis 2004 mit Day After Tomorrow und vielleicht sogar noch bis 2009 waren Emmerich-Filme immer was Besonderes, weil er immer größer war als alle anderen oder versuchte größer zu sein. Vielleicht ist das auch ein Riesenproblem gewesen, dass er einfach bei dem Film sagte, ja, ich kann es nicht mehr. Ich bin jetzt einfach, ich kann meine Zerstörungsorgie nicht noch größer machen.
Ja, wie du schon gesagt hast, das Marvel-Syndrom, ne? Wenn du jedes Mal die Welt zerstörst, irgendwann ist Feierabend. Dann interessiert es keinen mehr.
Aber er müsste es ja nicht einmal größer machen. Er müsste ja einfach wieder nur so ein Ding nach seiner Formel bringen. Er muss ja nicht noch größer werden. Er könnte ja das einfacher wiederholen und wenn mit anderen Charakteren und ne, das, was er halt am besten kann. Aber ich denke auch, vielleicht hat er auch fürs Filme machen jetzt, vielleicht ist er wirklich so zum Punkt angelangt. Er will ja jetzt, glaube ich, auch nur noch einen Film machen und aufhören, ne?
Ja, aber ist auch manchmal ganz okay, wenn man jetzt so sieht, was er die letzten Jahre gemacht hat. Vielleicht ist es auch okay. Lass den Mann doch sein, der hat doch sein Geld, der hat seinen Fame. Lass ihn einen entspannten Ruhestand machen. Er kann ja irgendwas mitproduzieren oder irgendwelche Leute unterstützen. Lass es einfach. Ist vielleicht manchmal ganz gut, einfach am gewissen Punkt aufzuhören. Vielleicht war der Punkt auch schon vor 10 Jahren, der hat ihn einfach verpasst.
Ja. Lasst uns noch ein kurzes Fazit machen. Ich möchte mich nicht noch weiter aufregen.
Keine Rechte auch.
Ich glaube, wir haben alles zu Independence Day Wiederkehr gesagt und ich glaube, also wenn Hörer nicht klar geworden ist, dass wir den Film nicht ganz so sehr mögen, glaube ich, können wir das jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen. Ich drängle mich einfach nochmal wieder vor. Für mich ist der Film einfach ein absolutes Ärgernis, weil ich Ansätze sehe und die hätte ich gerne weiterverfolgt. Ich glaube, im Konstrukt von Independence Day Wiederkehr verbirgt sich ein Film, der zumindest interessant sein könnte. Ich sage nicht gut, ich sage interessant. Und das ist eigentlich das größte Problem. Es ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, aber vielleicht eben gemessen an Potenzial so das Enttäuschendste, was ich seit langem gesehen habe. Und ich will ihn nicht komplett abstrafen, aber mehr als 2 von 10 ist einfach nicht drin. Und da muss ich einfach sagen, es sind die Ideen und die Möglichkeiten, die der Film gehabt hätte, wären die nicht da gewesen, wäre die Wertung noch schlechter ausgefallen. Also ein absolutes Ärgernis und absolut enttäuschend. Gefällt mir so gut wie nichts dran. Jacko?
Da schließe ich mich an. Also ich bin auch bei 2 von 10 Erntekönigin, weil das ist wirklich ein unglaublich, ich sag's nochmal, ein fauler Film ist das. Weil man ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren des ersten Teils aus und tritt die aber wirklich platt. Und es ist teilweise schon wirklich erbärmlich, wie man das hier umgesetzt hat. Wie gesagt, so rein isoliert davon, er sieht nicht immer total scheiße aus. Wir reden jetzt davon, es ist aus wie der letzte Billo-Film. So ist ja auch nicht. Aber das ist trotzdem kein Vergleich zum ersten Teil, trotz des hohen Aufwands, der mit Sicherheit drinsteckt. Und er wirkt sehr lieblos. Er wirkt wirklich sehr, sehr hingeklatscht und wie so ein notwendiges Produkt, was jetzt einfach her musste. Aber keiner hat's gewollt und keiner hat's gebraucht. Und nee, also das ist ein Film zum Vergessen. Und da ich ihn jetzt schon 2-mal wieder vergessen habe, spricht das nur dafür, das braucht kein Mensch.
Ja. Carlo, was hast du?
Wie schon gesagt, einer der schlechtesten Filme der letzten Jahre, den ich gesehen habe, auch 2 fliegende Untertassen von 10. Also ich bin so schwer getroffen und enttäuscht. Oh Gott. Ich hätte ihn lieben wollen wie den ersten, aber es wurde leider nichts.
Ja, haben wir's. Nächste Mal haben wir ein Jubiläum zu feiern. Wir feiern tatsächlich die 50. Folge des Trashcasts. Leider ist nur Carlo der Einzige, der auch bei allen 50 Folgen eben zugegen war. Nichtsdestotrotz haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir hoffen, das haut hin. Wir werden, wenn alles klappt, einen Gast begrüßen dürfen, der sehr, sehr gerne in den Sümpfen des Trash-Films irgendwo sucht. Und ich bin gespannt, was er mitbringen wird und hoffe, das haut alles hin. Mir bleibt nur an der Stelle noch zu sagen, ich danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da, bewertet uns auf Spotify. Teilt uns, warum, weil wir es verdient haben. Und mir bleibt nur zu sagen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine große Freude, mich insbesondere über Independence Day 2 Wiederkehr aufzuregen. Mit euch macht es einfach immer noch richtig viel Spaß. Ich hoffe auf viele weitere Episoden. Und dann darf sich der Jacko verabschieden und dann Carlo. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch meinerseits vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war auch wieder sehr unterhaltsam. Es hat immer was von Gruppentherapie, so ein bisschen, sich dann über diese filmischen Zumutungen teilweise auszulassen. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode. Jubiläum, juhu. Ne? Mal gucken, was uns da so erwartet. Das könnte speziell werden. Und auch in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Und es war natürlich auch mir wieder eine Freude, mit euch zwei über diese zwei glorreichen Filme zu diskutieren. Ja, ich freue mich auch jetzt dann auf die 50. Ausgabe. Jetzt werde ich schon 50 sozusagen. Ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und sage nur noch danke fürs Zuhören und bis bald.
So, liebe Leute, das war der Trashcast bei Movie Break. Bei Movie Break. Bei Movie Break. Nächsten Mal. Und ciao.